Prophet Jeremia. Der Prophet Jeremia war sozusagen der Sterbebegleiter der Nation Juda. Er war derjenige Prophet, der die letzten Warnungen an das Haus Juda gerichtet hat, und die sind leider Gottes nicht umgekehrt und sie haben Gericht erlebt. Der Jeremia ist bekannt als der weinende Prophet. Und ich mag den Jeremia, das war ein leidenschaftlicher Mann. Er hatte echt Gottes Herz. Und er hat 40 Jahre lang gedient, er hatte einen sehr langen Dienst. 40 Jahre lang, aber er hat keinen Erfolg gesehen. Nicht so wie der Prophet Jesaja, ungefähr 80 Jahre vor ihm, der prophezeit hat und der unter dem König Hiskia dann Erfolg gesehen hat. Nicht so der Jeremia. Es ist seit dem König Josia, nach ihm ist es bergab gegangen, steil bergab gegangen mit dem Volk. Und da war keine Umkehr da. Und ich bewundere das an Jeremia. Ich meine, vielleicht geht es dir so. Hey, du tust, was der Herr dir aufs Herz gelegt hast, vielleicht in deinem Job oder du betest für jemanden oder irgendeinen Dienst und du mühst dich ab und scheinbar ohne Erfolg. Keine Reaktion, ohne Anerkennung. Vielleicht bekehrt dich niemand oder vielleicht wirst du nicht befördert in deinem Job. Ja, vielleicht hast du viele Jahre in deine Kinder investiert und dann fangen sie an zu rebellieren. Und dann denkst du, oh Mann, das war umsonst und ich bin ein Versager, ich gebe auf. Der Jeremia kann uns ein Vorbild sein. Der Jeremia, der war treu, ausdauernd, 40 Jahre lang. Ohne sichtbaren Erfolg. Ich glaube, er war sehr erfolgreich. Wir müssen nur sehen, wie die Bibel Erfolg definiert. Es ist nicht immer das, was wir mit den Augen sehen können. Für Gott sind wir erfolgreich, wenn wir das tun, was er uns sagt. Wenn wir treu sind, dann sind wir erfolgreich. Und das ist die Grundlage für die Belohnung, die er uns geben wird. Wir tun das Ganze für ihn und nicht für die Menschen. Und manchmal gibt der Herr uns Dienste oder Aufgaben, wo wir sagen würden, das ist ein undankbarer Job. Das hat der Jeremia sicher auch gesagt. 40 Jahre lang keinen Erfolg gesehen, keine Buße gesehen. Schauen wir uns vielleicht den geschichtlichen Hintergrund an, bevor wir in die Prophetie reingehen. Ich habe euch hier hinten am Zettel so eine kurze Tabelle gemacht über den geschichtlichen Hintergrund. Zu der Zeit, in der Jeremia geboren wurde, da gab es ein Ringen um die Vormachtstellung, um die Weltherrschaft. Da gab es drei Mächte. Das war Assyrien, die waren etwa 300 Jahre lang die vorherrschende Macht. Dann waren da die Babylonier und dann die Ägypter. Und wir wissen, Juda war immer irgendwie dazwischen, geografisch dazwischen. Und die jüdischen Politiker, die haben versucht, diese Mächte gegeneinander auszuspielen. Oder wenn es nicht anders ging, haben sie irgendeine Allianz mit einer geschlossen, um sicher vor der anderen zu sein. Die haben hier taktiert. Der König Josia, der war der letzte gute König. Der hat Reformen gebracht. Ihr erinnert euch sicher noch, sie haben das Buch des Gesetzes gefunden. Wir haben, glaube ich, die letzten zwei Male auch drüber geredet. Aber diese Reformen waren nur äußerlich, das war nur kurzfristig. Und unter diesem Propheten Josia hatte Jeremia seinen Dienst begonnen. Und der hatte offensichtlich ein gutes Verhältnis zu dem guten König. Dann um 612 hat Babylon Assur besiegt. Und sie waren auf dem Weg zur neuen Weltmacht. Die waren diejenigen, die sich durchgesetzt haben aus diesen drei Mächten, die gerungen haben um die Vormachtstellung. Und 70 Jahre lang wird Assur die beherrschende Weltmacht sein. Ungefähr die 70 Jahre, in denen Juda gefangen war dort. Ägypten war dann auf dem Weg, um sich Babel entgegenzustellen, um denen entgegenzuziehen. Und der König Josia, der hat sich den Ägyptern, dem Pharao Necho und seiner Armee entgegengestellt. Israel war immer dazwischen. Wenn immer sich diese Mächte bekriegt haben, mussten sie über das Gebiet von Israel ziehen. Und Josia hat gesagt, nein, ich will euch nicht durchziehen lassen, ist ihnen entgegengezogen. Und er ist gefallen, 609. Und ab dem Tod von dem König Josia ging es bergab mit der Nation Juda. schnell bergab. Politisch war Juda abhängig von Ägypten und der Joachas ist König geworden. Aber er war ein Vasall von Ägypten und der Pharao hat ihn abgesetzt. Nach nur 3 Monaten und hat ihn nach Ägypten verschleppt. Und dann ist der Joachim neuer König geworden. Und auch der war ein Vasall von Ägypten, abhängig von ihm. Und das war ein Gegner von Jeremia. Mit dem hat er eine harte Zeit gehabt. Der Joachim war derjenige, der die Schriftrolle verbrannt hat. Was wir hier lesen, ist wahrscheinlich das zweite Buch Jeremias. Das erste ist verheizt worden. Der König hatte keine Ehrfurcht vor Gott. Keinen Respekt vor ihm. 605 hat der Nebukadnezar, das war damals der Sohn des Königs von Babel und der Feldherr, da hat er die Ägypter besiegt bei der Schlacht von Karkemisch. Und das ist im Norden oben und dann ist der Nebukadnezar mit der Armee weiter Richtung Süden gezogen gegen Ägypten. Und da ist er natürlich wieder über das Gebiet von Juda gezogen und das war die erste Invasion. Der König Joachim hat sich dem Eroberer sofort unterworfen natürlich, die hatten dem nichts entgegenzustellen. Dann ist aber der Vater des Nebukadnezar gestorben und er hat seinen Feldzug gegen Ägypten abbrechen müssen, ist nach Hause und ist König geworden und hat einige Gefangene mitgenommen von Juda. Da war der Prophet Daniel dabei und ein paar vornehme junge Männer. Dann um 602 hat der König Joachim gegen die Warnung von Jeremia gegen den Nebukadnezar rebelliert. Der war zu Hause beschäftigt und hat sich gedacht, okay, wir müssen den nicht mehr dienen. Er ist dann gestorben und sein Sohn Joachim ist ihm nachgefolgt. Er war nur 3 Monate König. Und da ist der Nebukadnezar dann mit seiner ganzen Armee gekommen und hat diese Rebellion niedergeworfen. Der Nebukadnezar hat zum ersten Mal Jerusalem eingenommen. Und er hat den König Joachim nach Babel verschleppt und über 10.000 Einwohner und Oberste vor allem des Volkes. Da war auch der Prophet Hesekiel darunter, der dann später den Verschleppten in Babylonien gedient hat. Und der Onkel von Joachim, der Zedekia, ist König geworden. Das war der letzte König Judas. Und der hat dann später versucht, sich mit den Ägyptern gegen Babel zu verbünden. Und dann ist der Nebukadnezar gekommen und hat gesagt, ich habe die Schnauze voll, jetzt ist es aus und ist gegen Jerusalem gezogen, hat Jerusalem belagert. Es waren furchtbare Umstände, Hunger, Seuchen. Die Eltern haben ihre eigenen Kinder gegessen, weil nichts mehr zu essen da war. Zwischenzeitlich ist der Nebukadnezar nochmal kurzfristig abgelenkt worden von Ägypten und hat die Belagerung kurz aufgehoben. Auch das sehen wir in Jeremia. Aber dann ist er zurückgekommen. Und der König Zedekia, der wollte sich nicht dem Rat von Jeremia unterwerfen, er wollte nicht hören. Weil der Jeremia hat gesagt, okay, geh hinaus, unterwirf dich dem König von Babel, dem Nebukadnezar. Und er wollte das nicht tun. Und Jeremia hat ihm schon vorher sein Schicksal angekündigt. 586 hat er Jerusalem zerstört und die Obersten hingerichtet, die Königssöhne hingerichtet und den König und großen Rest des Volkes mit nach Babel verschleppt. Und während all dieser Zeit, das ist die Zeit, in der der Jeremia prophezeit, während dieser Zeit des Niedergangs. In Vers 1 heißt es hier, Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern in Anatot im Land Benjamin. Anatot ist ein Stückchen nördlich von Jerusalem, nicht weit entfernt. War also ein Priester der Jeremia. Zudem das Wort des Herrn geschah in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung. Und es geschah auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Die Könige, die nur so kurz regiert haben, die hat er weggelassen, die waren nicht wichtig. Wir sehen jetzt die Berufung von Jeremia im Vers 4. Der Herr hat den Jeremia erwählt als sein Werkzeug, als seine Stimme. Und er wird diese Ereignisse geistlich interpretieren, diese geschichtlichen Ereignisse. Das war nicht nur eine politische Sache, dass sie halt leider Gottes unfähige Könige bekommen haben, die nicht geschickt taktiert haben, die schwach waren. Es war nicht einfach der Lauf der Geschichte, was hier passiert ist. Auch nicht unbedingt nur die ungünstige geografische Lage, sondern Gott hat die Babylonier benutzt, um Israel zu züchtigen. Der Grund für die Zerstörung und für die Verschleppung war der Abfall von Gott. Es war ein geistliches Problem. Und der Herr hat den Jeremia erwählt, um das Volk zu begleiten. Er hat das Volk geliebt. Er wollte nicht richten, er wollte sie zur Umkehr bewegen. Und er wollte sie nicht alleine lassen. Und Jeremia, der weinende Prophet, der leidet mit seinem Volk. Aber gleichzeitig hat er auch das gebrochene Herz Gottes. Und wir sehen ihn also hin und her gerissen. Als einmal jammert er für das Volk vor Gott und dann hat er wieder mehr die Perspektive Gottes und leidet mit Gott mit. Und er ist so hin und her gerissen. Er hat ein hartes Leben gehabt. Der Herr hat ihn selbst als Bild gebraucht. In Jeremia konnten die Leute Gottes Herz sehen, dass er gebrochen ist über die Sünde seines Volkes, dass er verletzt ist dadurch. Der Herr hat in Jeremia gesagt, du darfst nicht heiraten, weil schwere Zeiten, weil die Verbannung kommt. Ich finde es auch interessant, in dieser Zeit, wo die Priester und die Propheten versagt haben, wo die verkommen waren, hat der Herr den Priester Jeremia zum Propheten berufen und als Bild für sein Volk verwendet. Er war sein auserwähltes Werkzeug, lesen wir hier in Vers 4. Das Wort des Herrn geschah zu mir so, ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Vers 6. Aber ich sprach, ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. War ungefähr 20. Der Jeremia, der war ein junger Mann, er war ein sehr sensibler Mann. Du sagst, ich kann nicht reden. Er war total überwältigt von dieser Berufung, überfordert. Aber Gott sagt, sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Gott will dich gebrauchen. Sag nicht, du bist zu jung. Oder ich bin zu alt. Oder ich bin nicht begabt. Der Schlüssel hier ist, Gott sagt, ich bin mit dir. Das macht den Unterschied. Es geht nicht um uns, wie gut wir sind, wie alt wir sind, wie begabt wir sind. Es geht darum, dass der Herr mit uns ist. Der Herr sprach zu ihm, sag nicht, ich bin zu jung, denn ich bin mit dir, spricht der Herr. Wisst ihr was, wenn der Herr uns beruft zu etwas, die Berufung ist meistens zu hoch. Wir sind meistens überfordert. Und ich glaube, Gott tut das aus einem Grund. Er will das nicht, dass wir stolz werden. Wenn wir glauben, wir haben alles im Griff, dann werden wir stolz. Aber wenn uns die Knie zittern, dann schreien wir aus zum Herrn und sagen, Hilfe! Und wir vertrauen auf ihn. Und dann kriegt er die Ehre, wenn er uns gebraucht. Und Gott wird uns immer dazu befähigen, wozu er uns beruft. Gott rüstet uns zu. Also wenn der Herr dir was aufs Herz legt, tu es einfach. Der Herr sagt, ich bin mit dir. Und es macht den Unterschied, dass Gott mit uns ist. Das Buch Jeremia ist nicht chronologisch. Die ersten 20 Kapitel sehen wir jetzt, also mehr so allgemeine Prophetien. In Kapitel 2, er wird jetzt das Problem ansprechen. Warum dieses Gericht kommt. Kapitel 2, Vers 1. Das Wort des Herrn geschah zu mir. Geh und rufe in die Ohren Jerusalem, so spricht der Herr. Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste im unbesäten Land. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon essen wollten, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Hört das Wort des Herrn, Haus Jakob und alle Sippen des Hauses Israel. So spricht der Herr. Was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichts nachgelaufen und selber zu nichts geworden sind? Und sie sagten nicht, wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, der uns leitete in die Wüste, im Land der Steppe und des Abgrundes, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand sieht und wo kein Mensch wohnt. Und ich brachte euch in ein Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen. Und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht und mein Erbteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht und die Hirten haben mit mir gebrochen. Also die Leiter haben total versagt. Wir haben das schon bei den letzten beiden Propheten gesehen, die haben das angeklagt. Die Propheten weissagten im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Warum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Auch mit euren Kindeskindern muss ich rechten. Fahrt doch hinüber zu der Insel der Kitäer und seht. Sendet nach Kedar und gebt gut Acht und seht, ob so etwas dort je geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt, den lebendigen Gott gegen die Götzen. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, erstarrt, völlig verschreckt, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Das Problem war, sie haben Gott verlassen. Und sie sind Götzen nachgelaufen. Und Jeremia nennt sie rissige Zisternen im Vergleich zu der lebendigen Quelle, zum lebendigen Wasser. Das ist immer so, wenn wir den lebendigen Gott verlassen, wenn wir Götzen nachlaufen, was immer das ist. Das kann das Auto sein oder die Karriere oder Familie oder Reichtum oder Ruhm. Wenn immer wir diesen Götzen nachlaufen, Gott sagt, das sind rissige Zisternen. Die werden uns nie befriedigen können. Wir wollen immer mehr und dann haben wir das und es ist wieder nicht genug. Und Leute, die Welt, auch unsere Götzen heute, die Dinge, für die Menschen leben, werden uns nie befriedigen. Gott ist die Quelle des lebendigen Wassers. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber Götzen können nie befriedigen. In Vers 29 im Kapitel 2 sagt der Herr, warum rechtet ihr mit mir? Ihr habt alle mit mir gebrochen, spricht der Herr. Vergeblich habe ich eure Söhne geschlagen, sie haben keine Züchtigung angenommen. Sagt, ich habe euch gezüchtigt, aber es war vergeblich. Vers 31, o Generationen, die ihr seid, seht das Wort des Herrn. Bin ich denn für Israel eine Wüste gewesen oder ein Land tiefer Finsternis? Darum spricht mein Volk, wir laufen umher, wir kommen nicht mehr zu dir. Vergisst etwa eine Jungfrau ihren Schmuck, eine Braut ihren Gürtel? Aber mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen. Wie gut kannst du deinen Weg einrichten, um Liebe zu suchen? Darum hast du deine Wege auch an Übeltaten gewöhnt. Ja, an den Säumen deiner Kleider findet sich das Blut unschuldiger Armer. Nicht beim Einbruch hast du sie ertappt. Wegen all jener Dinge wirst du zur Rechenschaft gezogen. Doch du sagst, ich bin unschuldig. Sie haben Gott verlassen und was war das Resultat davon? Sie haben die Mitmenschen misshandelt. Und das ist immer so. Es hat immer geistliche Ursachen, wenn kein Friede da ist zwischen Menschen. Ein Mensch, der nicht in Beziehung mit Gott ist, der sich nicht bewusst ist, dass Gott da ist, der wird nicht in der richtigen Beziehung mit seinen Mitmenschen leben. Und Gott sagt, ich ziehe dich zur Rechenschaft für den Götzendienst, Ich war euch ein guter Gott, das lebendige Wasser, und ihr seid anderen nachgelaufen. Und dann all dieses Unrecht gegen eure Mitmenschen, und ich ziehe euch zur Verantwortung. Vers 35 sagt er, doch du sagst, ich bin unschuldig. Ja, sein Zorn hat sich von mir abgewandt. Siehe, ich werde mit dir vor Gericht treten, weil du sagst, ich habe nicht gesündigt. Sie fangen an, die Sünde zu leugnen. Sie sind blind geworden. Und das ist, was Sünde tut. Wenn du bewusst in Sünde lebst, es macht dich blind. Macht dich unsensibel. Gott überführt dich, du drängst es weg. Gott überführt dich nochmal, drängst es wieder weg. Und du wirst härter und härter und blind. Keine Sündenerkenntnis mehr. Das war, wo das Volk hier war. Die haben gesagt, oh, ist doch alles okay. Wir haben nicht gesündigt. Gott, was ist los? Ist doch alles okay. Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief, im Kapitel 1, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Und er sagt gerade, wir betrügen uns selbst. Und dann bleibt eigentlich nur mehr eines, und das ist Gericht. Das ist der Punkt, an dem das Volk hier gekommen ist. Sie haben gesagt, ah, wir haben keine Sünde. Wenn ein Mensch der Überführung des Heiligen Geistes so lange widersteht, bis er blind ist für seine eigene Sünde und unsensibel ist, wenn er leugnet, dass er einen Erlöser braucht, dann bleibt nichts anderes mehr, außer Gericht. So tief ist das Volk Gottes hier gesunken. Jeremia sagt weiter im Vers 36, er sagt, was läufst du so sehr, um deinen Weg zu ändern? Auch an Ägypten wirst du zu Schanden, wie du an Assur zu Schanden geworden bist. Auch von diesem Land Ägypten wirst du weggehen mit deinen Händen auf deinem Haupt, denn der Herr hat die verworfen, auf die du dein Vertrauen setzt, und du wirst mit ihnen keinen Erfolg haben. Er sagt, dieses ganze politische Taktieren, es ist zwecklos. Der Grund, warum die Babylonier, warum das über euch kommt, ist nicht politisch, sondern es ist ein geistliches Problem, eine geistliche Ursache. Das Einzige, was euch retten kann, ist Umkehr, ist Buße, Umkehr zu Gott. Und Juda hatte die Nation Israel als Vorbild, die schon Jahre vorher in die Verbannung gezogen sind, zerstört wurden durch die Assyrer. Und sie haben die Konsequenzen über das Nordreich Israel gesehen und sie sind trotzdem nicht umgekehrt. Darüber spricht er hier im Kapitel 3. Im Vers 11 sagt, und der Herr sprach zu mir, Israel, die Abtrünnige, hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Geh und rufe diese Worte aus nach Norden und sprich, kehre zurück, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr, ich will nicht finster auf euch blicken. Denn ich bin gütig, spricht der Herr. Ich werde nicht für ewig grollen. Nur erkenne deine Schuld, dass du mit dem Herrn, deinem Gott, gebrochen hast und unter jedem grünen Baum zu den fremden Göttern hin und her gelaufen bist. Worauf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr. Denn ich bin euer Herr und ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht und euch nach Zion bringen. Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen, und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Verstand. Er redet hier natürlich indirekt auch zu Juda. Es ist Gottes Herz. Gott sagt im Prinzip, ich will nicht richten. Er fleht sie fast an. Er rechtet mit ihnen. Er versucht sie zu überzeugen. Kehrt doch um zu mir, dem lebendigen Gott, dass ich euch nicht richten muss. Und er warnt sie. Im Kapitel 4, Vers 3, so spricht der Herr. Oder fangen wir im Vers 1 an. Wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, zu mir umkehrst, und wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht entfernst, dann brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Und wenn du schwörst, so wahr der Herr lebt, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, dann werden die Nationen sich in ihm segnen und sich in ihm rühmen. Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und Jerusalem. Pflügt euch Neuland und seht nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Gott will nicht richten. Er sagt, kehrt um, damit mein Zorn nicht ausbricht. Verkündigt es in Juda und lasst es in Jerusalem hören und sagt, stoßt ins Horn auf dem Land, ruft aus voller Kehle und sagt, versammelt euch und lasst uns in die befestigten Städte ziehen. Richtet ein Feldzeichen auf nach Zion hin, flieht, bleibt nicht stehen, denn ich bringe Unglück von Norden her und einen großen Zusammenbruch. Ein Löwe steigt herauf aus seinem Dickicht und ein Zerstörer der Nationen bricht auf. Er zieht von seinem Ort aus, um dein Land zur Wüste zu machen. Deine Städte verfallen sind ohne Bewohner. Darum gürtet euch Sacktuch um, klagt und jammert. Denn die Glut des Zornes des Herrn hat sich von uns nicht abgewandt. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da wird das Herz des Königs und das Herz der Obersten vergehen. Und die Priester werden sich entsetzen und die Propheten erstarrt sein. Gott, warn sie hier. Was kommt, wenn sie nicht umkehren? Und Jeremia leidet mit seinem Volk. In Vers 19 sagt er, meine Eingeweide, ich muss mich winden. Die Wände meines Herzens, es tobt in mir mein Herz, ich kann nicht schweigen. Kapitel 5 sagt er nochmal, der Herr nochmal den Grund für das Gericht, das kommt. Lesen wir im Vers 10. Er steige seine Mauern und zerstört sie, doch richtet sie nicht völlig zugrunde, reißt seine Ranken weg, denn dem Herrn gehören sie nicht. Denn das Haus Israel und das Haus Juda haben treulos an mir gehandelt, spricht der Herr. Sie werden den Herrn verleugnen. Nein, sie haben den Herrn verleugnet und gesagt, er ist nicht da. Kein Unglück wird über uns kommen. Schwert und Hunger werden wir nicht sehen. Und die Propheten werden zu Wind werden und das Wort des Herrn ist nicht in ihnen. Und dann sagt er, aber so wird es ihnen selbst ergehen. Darum so spricht der Herr, der Gott der Herrscher, weil ihr dieses Wort redet, siehe, so will ich meine Worte in deinen Mund zu Feuer machen und dieses Volk zu Holz und es soll sie verzehren. Siehe, ich bringe über euch eine Nation aus der Ferne, Haus Israel, spricht der Herr. Es ist eine unverwüstliche Nation. Es ist eine Nation von Alters her, eine Nation, deren Sprache du nicht kennst und deren Rede du nicht verstehst. Ihr Köcher ist wie ein offenes Grab, sie sind alle Helden. Und sie wird deine Ernte verzehren und dein Brot. Sie werden deine Söhne und deine Töchter verzehren. Sie wird verzehren deine Schafe und deine Rinder, verzehren deinen Weinstock und deinen Feigenbaum. Deine befestigten Städte, auf die du dich verlässt, wird sie mit dem Schwert zerstören. Aber auch in jenen Tagen, spricht der Herr, werde ich nicht ein Ende mit euch machen. Und es soll geschehen, wenn ihr sagt, weshalb hat der Herr, unser Gott, uns dies alles getan, dann sage zu ihnen, genauso wie ihr mich verlassen habt und in eurem Land fremden Göttern gedient habt, so sollt ihr Fremden dienen in einem Land, das euch nicht gehört. Das ist der Grund für Gericht, weil sie Gott verlassen haben. Und der Herr will nicht äußere Religiosität, sondern echte Umkehr. Im Kapitel 7, das Wort des Herrn, das vom Herrn zu Jeremia geschah. Stell dich in das Tor des Hauses des Herrn, rufe dort dieses Wort aus und sprich, hört das Wort des Herrn, ganz Juda, dass ihr durch diese Tore kommt, um dem Herrn anzubeten. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, macht gut eure Wege und eure Taten, denn ich will euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Äußere Dinge, ah, der Tempel, ich gehe doch in die Kirche. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Weise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr will echte Umkehr, nicht nur äußere Religiosität. Und wenn sie umkehren wird, will der Herr sie wohnen lassen. Er will sie nicht richten. Kapitel 8. Jeremia klagt, sagt im Vers 18, unheilbar steigt Kummer in mir auf. Mein Herz ist krank in mir. Da, horch, Geschrei der Tochter meines Volkes kommt aus einem fernen Land. Ist der Herr nicht in Zion oder ist sein König nicht darin? Warum haben sie mich gereizt durch ihre geschnitzten Bilder, durch Nichtigkeiten aus der Fremde? Vorüber ist die Ernte da, die Obstlese ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Über den Zusammenbruch der Tochter meines Volkes bin ich zerbrochen, ich trauere. Entsetzen hat mich ergriffen. Ist denn kein Balsam in Gilead oder kein Arzt dort? Ja, warum ist die Genesung der Tochter meines Volkes ausgeblieben? Oh, dass mein Haupt Wasser wäre und mein Auge eine Tränenwelle. Dann wollte ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. Jeremia trauert, aber auch Gott trauert um sein Volk. Das ist das Herz Gottes. Ich denke, am deutlichsten sehen wir Gottes Herz im Neuen Testament, als Jesus da am Ölberg hinunterzieht, wo am Palmsonntag, und er sieht hinunter über Jerusalem und er verkündigt das Gericht, was über sie kommen wird, über die Stadt, und er weint. Das ist Gottes Herz. Sünde verletzt Gott, Sünde beleidigt Gott. Und er will nicht züchtigen, er ist wie ein Vater. Ich meine, welcher Vater züchtigt gern seine Kinder? Ich glaube, keiner, dem es Spaß macht, ihr seinem Sohn einen Klaps hinten drauf oder Verbot oder Züchtigung. Nee, was das Herz ist, wir wollen, dass die Kinder umkehren, dass sie richtig leben. Und genauso ist es mit Gott. Er ist ein Vater mit einem gebrochenen Herzen. In Vers 11, im Kapitel 9. Wer ist der weise Mann, dass er dies versteht? Und zu wem hat der Mund des Herrn geredet, dass er es mitteilt, warum das Land zugrunde geht und verbrannt wird wie die Wüste, sodass niemand hindurchzieht? Und der Herr sprach, weil sie mein Gesetz verlassen haben, das ich ihnen vorgelegt habe, und auf meine Stimme nicht gehört und nicht darin gelebt haben, sondern der Verstocktheit ihres Herzens und den Baalim nachgelaufen sind, was ihre Väter sie gelehrt haben. Darum, so spricht der Herrscher, der Gott Israels, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit giftigem Wasser tränken und sie unter die Völker zerstreuen, die sie nicht gekannt haben, weder sie noch ihre Väter. Und ich will das Schwert hinter ihnen hersenden, bis ich sie vernichtet habe. Vers 22, so spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Im Kapitel 10 zeigt er ihnen noch deutlicher, wie lächerlich es ist, dass sie ihre Götzen anbeten. Vers 8. Er sagt, sie sind allesamt dumm. Da geht es um die Götzen. Sie sind allesamt dumm und töricht. Die Unterweisung der Nichtigkeiten. Holz ist sie. Dünn geschlagenes Silber wird aus Tarsis gebracht und Gold aus Ufas. Ein Werk des Kunsthandwerkers und der Hände des Goldschmieds. Violetta und roter Purpur ist ihr Gewand. Sie alle sind nur ein Werk von Kunstfertigen. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. So sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Vers 12, er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet hat durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Mann, wie dumm es ist, für die Götzen zu leben. Sagt ihr, das Zeug, Holz, und dann haben wir dir Silber drauf und Gott, das betet ihr an, das macht ihr zum Zentrum eures Lebens, für das ihr lebt. Wie dumm, wenn auf der anderen Seite der lebendige Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat. Ewiger König. Weisheit, Einsicht, der die Himmel ausgespannt hat. Wie dumm, für Götzen zu leben. Und wie viele Menschen tun das heute? Ah, wir haben andere Götzen, die Bleche sind ein bisschen dicker geworden, mit Lenkrad drinnen. Aber Leute leben fürs Auto oder für den Urlaub oder das Haus oder, ich weiß nicht, Familie von mir aus oder Sex oder Karriere. Ah, Mann, wie dumm. Und sie ignorieren den lebendigen Gott. Sie rennen diesen vergänglichen Dingen nach und auf die ganze Zeit steht Gott daneben. Und der lebendige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der uns erschaffen hat. Die Leute rennen daran vorbei, diesen vergänglichen Dingen nach, Materialismus, und versäumen den Sinn ihres Lebens. Ah, oh Mann, wie dumm. Gott hat dich erschaffen und Gott liebt dich. Das ist der Grund, warum du da bist. Mann, wie dumm das ist, wenn es diesen Gott wirklich gibt, der Himmel und Erde erschaffen hat, der lebendige Gott, der mit uns leben will. Oh Mann, und du machst diese anderen Dinge, diese anderen Personen zum Zentrum deines Lebens, zum Sinn deines Lebens. Ach. Vers 21 spricht hier über die Leid. Er sagt, denn die Hirten sind dumm geworden und haben den Herrn nicht gesucht. Darum haben sie nicht verständig gehandelt und die ganze Herde hat sich zerstreut. Sie haben das Volk diesen Götzen nachgeführt vom lebendigen Gott weg. Und jetzt bekommt Gottes Herz und er empört sich darüber und er fühlt mit Gott. Und wir sehen diesen ganzen Humanismus, dieses Vertrauen auf selbst und auf Menschen, und im Kapitel 17 diese ganzen politischen Dinge da, dieses Taktieren. Und der Herr sagt im Kapitel 17, im Vers 5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Kapitel 18 sehen wir wohl das deutlichste Bild von dem, was Gott tut. Gott hat auf viele verschiedene Arten durch den Jeremia gesprochen, in Bildern, durch Worte, er hat Briefe geschrieben. Sein eigenes Leben war eine Prophetie. Hier haben wir ein Bild. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah. Mach dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er war gerade mit seiner Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Geschäft, da das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, so wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpferhaus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israels. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen, niederzubrechen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es bauen und pflanzen zu wollen. Tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen zugesagt habe. Und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage, so spricht der Herr. Siehe, ich bereite ein Unglück gegen euch vor und plane einen Anschlag gegen euch. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Wege und eure Taten. Aber sie sagten, es ist umsonst. Wir wollen vielmehr unseren Gedanken nachgehen, und jeder kann nach der Verstocktheit seines bösen Herzens handeln. Bild von dem, was Gott tut. Was Gott in unserem Leben tut. Er ist der Töpfer, er ist dabei, uns zu formen. Und er will das Volk hier heilen. Er will diesen Götzendienst aus ihren Herzen rausreißen. Und wir müssen es sehen, denn dieser Töpfer, wenn wir auf der Töpferscheibe sind und herumgedreht werden und dann vielleicht gebrannt werden. Wir müssen den Töpfer sehen, die Hände dieses Töpfers sind Narben in den Händen. Es ist der Töpfer, der uns liebt, der das Beste für uns will. Der nicht zerstören will, sondern der ein gutes, ein schönes Gefäß hervorbringen will. Das ist, was Gott hier mit dem Volk tut. Und er sagt, wenn ihr umkehrt von eurem bösen Weg und euch bessert, hey. Aber sie sagen, es ist umsonst. Wir wollen unseren Gedanken nachgehen und in der Verstocktheit unseres bösen Herzens handeln. Wir sehen immer wieder dazwischen in diesem Buch auch die Verfolgung Jeremias und diese inneren Kämpfe, die der Prophet selber durchmachen musste. Zum Beispiel im Kapitel 20, die Verse 7 bis 9. Er ist fast am Verzweifeln an seiner Berufung. Er sagt, Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien Gewalttat und Zerstörung rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag. Und sage ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Da geht es uns manchmal so, wo wir sagen, ah Mann, ich habe satt. Ich habe satt, ausgelacht zu werden und ausgespottet zu werden und bin frustriert und es scheint, niemand will was von Gott wissen und ich habe nichts als Nachteile, weil ich Christ bin. Dann geht es uns aber so wie dem Jeremia und er sagt, Mann, aber wie könnte ich dich verlassen? Ein Wort brennt in meinem Herzen. Wie der Petrus gesagt hat, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich kann ohne ihn nicht leben. Das ist, was der Jeremia hier sagt. Und jetzt in den nächsten Kapiteln kommen spezifischere Prophetien, wo er konkret zu Personen spricht und uns oft sagt, wann diese Prophetie ausgesprochen wurde. Zum Beispiel an den König Hiskia im Kapitel 21. Das Buch ist viel zu lang, wir können nur so kleine Dinge ankratzen. So viel drin. Kapitel 21, Vers 1, das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah, als der König Zedekia Paschur, den Sohn des Malkias und den Priester Zephania, den Sohn des Maaseia, zu ihm sandte und ihm sagen ließ, befrage doch den Herrn für uns, denn Nebukadnezar, der König von Babel, führt Krieg gegen uns. Vielleicht wird der Herr so an uns handeln, wie bei all seinen früheren Wundern, dass er von uns abzieht. Ist nicht chronologisch, wie gesagt, das hier ist jetzt eine Begebenheit, es ist kurz vorm Ende. Wir werden schon belagert und der König Zedekia sagt, okay, befrag den Herrn. Vielleicht wird er von uns abziehen, wie damals bei König Hiskia. Da sprach Jeremia zu ihnen, so sollt ihr zu Zedekia sagen. So spricht der Herr, der Gott Israel, siehe, ich will die Kriegswaffen umwenden, die in eurer Hand sind, mit denen ihr außerhalb der Mauer gegen den König von Babel und gegen die Chaldeer kämpft, die euch belagern, und will sie ins Innere dieser Stadt hereinziehen. Und ich selbst werde gegen euch kämpfen, mit ausgestreckter Hand und mit starkem Arm und mit Zorn und mit Grimm und mit großer Wut. Und ich werde die Bewohner dieser Stadt schlagen, sowohl Menschen als Vieh. An einer großen Pest sollen sie sterben. Und danach, spricht der Herr, werde ich Zedekia, den König von Juda und seine Hofbeamten und das Volk, und zwar die, die in dieser Stadt von Pest, vom Schwert und vom Hunger übrig geblieben sind, in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel geben. Und in die Hand ihrer Feinde und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten. Und er wird sie schlagen mit der Schärfe des Schwertes. Er wird sie nicht verschonen, noch Mitleid haben, noch sich erbarmen. Sagt ihm schon im Voraus, was passieren wird. Und zu diesem Volk sollst du sagen, so spricht der Herr. Siehe, ich lege euch den Weg des Lebens vor und den Weg des Todes. Und sagt, okay, ihr entscheidet euch. Links oder rechts, Leben oder Tod. Und er sagt, wer in dieser Stadt bleibt, wird sterben durch das Schwert und durch den Hunger und durch die Pest. Wer aber hinausgeht zu den Chaldäern, die euch belagern, überläuft, wird leben und seine Seele als Beute haben. Denn ich habe mein Angesicht gegen diese Stadt gerichtet, zum Bösen und nicht zum Guten, spricht der Herr. Sie wird in der Hand des Königs von Babel gegeben werden und er wird sie mit Feuer verbrennen. Also sehr konkrete Prophetien. Nachfolgend sind wir Wehrufe gegen die ungerechten Könige, gegen die falschen Propheten. Und die Antwort ist Jesus. Wir sehen immer wieder dazwischen Botschaften der Hoffnung und der Wiederherstellung. Kapitel 23, Vers 1. Er sagt, weh den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels über die Hirten, die mein Volk weiden, ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen. Da werden sie fruchtbar sein und sich mehren. Und ich werde Hirten über sie erwecken, die sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken noch vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so war der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe, und sie sollen in ihrem Land wohnen. Also die Antwort ist Jesus. Er ist der Spross, er ist der König, der in Gerechtigkeit regieren wird. Er ist der Herr, unsere Gerechtigkeit. Er ist die Antwort auf das Versagen dieser Könige und der Propheten und der Leiter. Der Jeremia hat schon zum König Joachim ganz konkret gesprochen, was passieren wird. Gesagt, was geschehen wird, sehr spezifisch. Das war schon vor Jahren. Kapitel 25 haben wir so eine wieder sehr konkrete Prophetie. Und ich möchte, dass ihr seht, dass der Herr nicht lang rumgeredet hat, sondern er war sehr spezifisch mit dem Volk, hat ganz konkret gesagt, hey, ich lege euch links oder rechts vor, den Weg zum Leben oder den Weg ins Verderben und ihr entscheidet euch. Gott hat nichts verheimlicht und hat sie so hintenrum irgendwie so die Watschen von hinten, so heimtypisch. Nee, Gott war lange geduldig, hat die Propheten gesandt, hat konkret gesagt, was passieren wird. Kapitel 25, Vers 9. Siehe, so sende ich hin und hole alle Geschlechter des Nordens, spricht der Herr, und zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und ich lasse sie über dieses Land kommen und über seine Bewohner, über all diese Nationen ringsum. Also schon Jahre zuvor sagt er konkret, was er tun wird. Und ich vollstrecke an ihnen den Bann und mache sie zum Entsetzen, zum Gezisch und zu ewigen Trümmerstätten. Und ich lasse unter ihnen verloren gehen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Geräusch der Mühlen und das Licht der Lampe. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Sagt konkret, was passieren wird. Kapitel 26, Vers 2. So spricht der Herr. Tritt in den Vorhof des Hauses des Herrn und zu allen Städten Judas, die kommen, um im Haus des Herrn anzubeten. Rede all die Worte, die ich dir geboten habe, zu ihnen zu reden. Lass kein Wort weg. Vielleicht werden sie hören und jeder von seinem bösen Weg umkehren. Dann werde ich mich des Unheils gereuen lassen, was ich ihnen zu tun gedenke, wegen der Bosheit ihrer Taten. Der Herr fleht sein Volk fast an, dass sie ihm einen Grund geben, dass er nicht richten muss. Er warnt sie, er sagt, hey, das wird passieren und dann fleht er förmlich und sagt, aber bitte. Jeremia steht im Tempel. spricht diese Worte, sagt, vielleicht werden sie hören und umkehren. Und dann kann ich mich das Unheil gereuen lassen. Der Herr hat heute noch immer dasselbe Herz. Petrus schreibt darüber. Im Kontext geht es um die Wiederkunft Christi und die wird für die, die wir ihn kennen, wird es wunderbar sein. Aber für die, die Jesus nicht kennen, wird es ein furchtbarer Tag sein. Und der Petrus schreibt uns, er sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige von euch für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist Gottes Herz. Und Gott hat seinen Sohn gesandt. Gott sucht nach einem Grund, nicht richten zu müssen. Deswegen ist Jesus gekommen. Gott hat sich sozusagen selbst einen Grund gegeben, dass er uns nicht richten muss. Und Jesus ist Mensch geworden und Jesus hat unsere Sünde getragen am Kreuz, damit er unsere Sünde nicht mehr richten muss. Und wirklich, wenn jemand verloren gehen will, der muss ums Kreuz Jesu herumgehen. Gott ist langmütig, er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Aber das Volk hat nicht umgekehrt. Und er musste Gericht bringen, er musste züchtigen. Und der Zweck war Reinigung, dass sie frei werden von dem Götzendienst. Und wisst ihr was, es hat gewirkt. Nach der Verbannung war das Volk Israel kein götzendienerisches Volk mehr. Sehr starkes, monotheistisches Volk. Am deutlichsten wird es wohl Gottes Herz in seinem Brief, den der Jeremia schreibt an die Verschleppten in Babel. Kapitel 29, Vers 10. Sind die Verschleppten, die schon zuvor unter, gemeinsam mit dem König Joachim verschleppt wurden. Er schreibt ihnen einen Brief nach Babel und er sagt, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen und euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Es sind Töne der Hoffnung in dieser finsteren Zeit. Kapitel 31. Vers 20, Gottes Herz hier. Er sagt, denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Und dann im Vers 31 der Neubund. Sagt, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Es war der alte Bund, aufgrund von Gesetzeswerken. Hey, hier sind die Gebote, wenn ihr sie haltet, dann werdet ihr gesegnet, wenn nicht, dann werdet ihr gerichtet. Und sie konnten diesen Bund nicht halten. Wir können uns nicht zu Gott hin verdienen, wir können nicht so leben, wie wir sollen, aus uns selbst. Deswegen sagt er, diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von dem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Also ein neuer Bund, nicht länger Gesetzeswerke, sondern ein Bund der Gnade. Ein Bund von echter persönlicher Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wo er sein Gesetz in unser Inneres legt und wo er die Schuld entfernt hat. Er sagt, ich werde die Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Wieder, Jesus ist die Antwort. Jesus ist derjenige, der unsere Sünden getragen hat. Und wir dürfen diesen neuen Bund genießen, ein Bund der Gnade. Wir können heute zu Gott kommen, nicht wegen dem, was wir getan haben, nicht weil wir so brav waren letzte Woche und so brav in der Bibel gelesen haben und so brav gebetet haben, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Wir dürfen jetzt kommen, mit Zuversicht kommen. Egal, ob ich heute gebetet habe oder nicht. Egal, ob ich in der Bibel gelesen habe oder nicht. Es kommt nicht länger auf mich an. Wenn ich auf Jesus vertraue und sage, okay, Jesus, ich nehme deine Vergebung an. Ich darf zum Vater kommen. Und es verändert unsere ganze Beziehung zu Gott. Nicht mehr Gesetzlichkeit, ich tue nicht mehr was, um mich zu Gott hinzuarbeiten oder dass er mich segnet, sondern umgekehrt. Ich darf zu ihm kommen frei, wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Er hat den Preis bezahlt. Und Gott segnet mich wegen dem, was Jesus für mich getan hat, nicht wegen dem, was ich tue. Und das ist Freiheit. Und ich genieße diese Beziehung mit ihm. Und er wohnt in meinem Herzen. Und dann aus dem heraus, hey, ich will ihn besser kennenlernen, ich will in der Bibel lesen. Aber was für ein Vorrecht, dass ich Gemeinschaft mit Gott haben kann. Ich will mir Zeit nehmen, Zeit mit ihm verbringen. Umgekehrt, das Volk Israel, 6 Tage gearbeitet, dann kam der Sabbat. Zu Gott hinarbeiten und dann kommt die Ruhe. Jesus ist unser Sabbat, sagt der Hebräerbrief. Wir ruhen zuerst in Jesus, in der Vergebung, die wir in ihm haben, in der Annahme beim Vater. Und dann aus dieser Beziehung heraus tun wir unsere Werke für ihn. Das ist der neue Bund. Das ist Gnade, das ist Freiheit. Kapitel 33, Vers 14. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da erfülle ich das gute Wort, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In diesen Tagen und zu dieser Zeit werde ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen. Da wird Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In jenen Tagen wird Juda gerettet und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Und das wird sein Name sein, mit dem man es benennt. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Denn so spricht der Herr, nie soll es dem David an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Jesus, der Messias, ist die Antwort auf das Versagen des Volkes. Ist die Antwort auf unsere Schwäche, dass wir nicht perfekt leben, nicht das Gesetz Gottes halten können. Gnade, sein Werk, was er für uns getan hat. Das heißt, der Herr, unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Gerechtigkeit geworden. Wenn ich auf das vertraue, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, dann schenkt mir Gott seine Gerechtigkeit und meine Sünden sind für immer weg, vergeben. Jesus hat sie getragen. Unsere Sünde ist in ihm gerichtet. Aber Gott muss und wird Sünde richten. Und das Volk Juda ist nicht umgekehrt. Deswegen musste Gott richten. Kapitel 39 lesen wir davon. Das ist jetzt so ein geschichtlicher Einschub. Und es geschah, als Jerusalem eingenommen wurde, im 9. Jahr Zedekias, des Königs von Juda, im 10. Monat, war Nebukadnezar, der König von Babel, und sein ganzes Heer gegen Jerusalem gekommen und sie belagerten es. Im 11. Jahr Zedekias, im 4. Monat, am 9. des Monats, wurde eine Bresche in die Stadtmauer gebrochen. Da zogen alle Obersten des Königs von Babel ein und ließen sich im Mitteltor nieder. Könnt ihr den Namen selber lesen? Und es geschah, als Zedekiel, der König von Juda, und alle Kriegsleute sie sahen, flohen sie und zogen nachts aus der Stadt hinaus, auf dem Weg zum Königsgarten, durch das Tor zwischen den beiden Mauern. Und er zog hinaus auf den Weg zur Ebene, also er ist geflohen. Aber das Heer der Chaldeer jagte ihnen nach. Und sie erreichten Zedekia in den Ebenen von Jericho. Und sie nahmen ihn gefangen und führten ihn hinauf zu Nebukadnezar, dem König von Babel, nach Ribla im Land Hamat. Und er sprach das Urteil über ihn. Und der König von Babel schlachtete die Söhne Zedekias in Ribla vor dessen Augen. Und der König von Babel schlachtete alle Edlen von Juda. Und er blendete die Augen Zedekias und er band ihn mit ehernen Fesseln, um ihn nach Babel zu bringen. Und die Chaldeer verbrannten das Haus des Königs und die Häuser des Volkes mit Feuer und rissen die Mauern von Jerusalem nieder. Und den Rest des Volkes, die in der Stadt übrig gebliebenen und die Überläufer, die zu ihm übergelaufen waren, und den Rest des Volkes, die übrig gebliebenen, führte Nebusaradan, hey, das ist ein schöner Name für einen Sohn. Nebusaradan Weber. Ja, nicht schlecht. Also er führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, nach Babel gefangen fort. Aber von dem Volk, den Geringen, die nichts hatten, ließ Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, einen Rest im Land Juda zurück. Und er gab ihnen Weinberge und Äcker an jenem Tag. Also das Gericht, wie Gott es angekündigt hat. Nicht umgekehrt, er musste richten. Das Ironische, finde ich, ist, dass sogar die Feinde verstanden haben, warum es so gekommen ist. Im Kapitel 40, da spricht dieser Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, zu Jeremia. Vers 2. Der Oberste der Leibwache ließ Jeremia holen und sagte zu ihm: Der Herr, dein Gott, hat dieses Urteil über diesen Ort angesagt. Und der Herr hat es so kommen lassen und hat getan, wie er geredet hatte. Denn ihr habt gegen den Herrn gesündigt und auf seine Stimme nicht gehört. Darum ist das mit euch geschehen. Sogar die Feinde haben das kapiert. Und jeder Israel war berufen, ein Zeugnis zu sein für Gott. Eigentlich seine Absicht war, die Völker sollten sehen, wie wunderbar es ist, mit dem lebendigen Gott zu leben. Aber wo sie sich an ihm abgewandt haben, waren sie auch ein schlechtes Zeugnis in dem Fall. Auch ein Zeugnis für die Völker. Sie, die haben verstanden, warum das passiert ist. Der Herr hat das kommen lassen, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Darum ist es mit euch geschehen, sagt dieser heidnische Feldherr. Vers 4 sagt zu Jeremia: Und nun siehe, ich löse dich heute von den Ketten, die an deinen Händen sind. Wenn es gut ist in deinen Augen, mit mir nach Babel zu kommen, so komm und ich werde mein Auge auf dich richten. Wenn es aber übel ist, in deinen Augen mit mir nach Babel zu kommen, so lass es, hier das ganze Land ist vor dir, du kannst gehen, wohin du willst. Weil der Jeremia sie ermutigt hatte, oder gesagt hat, zieh zum König von Babel hinaus, dann wird Jerusalem nicht zerstört. Sagen die Babylonier jetzt, okay, wir lassen dich frei. Du kannst mit nach Babel kommen und wir versorgen dich. Es wird dir gut gehen bei uns, oder du kannst hier bleiben. Du kannst gehen, wohin du willst. Und Jeremia hat es gewählt, beim Volk des Restes, beim Rest des Volkes zu bleiben. Das ist, wenn man zu schnell denkt. Bei den übrig gebliebenen zu bleiben und denen zu dienen. Die ziehen dann gegen den Rat von Jeremia nach Ägypten, bringen sich vorher alle möglichen gegenseitig um, ihr könnt das selber weiterlesen, ziehen nach Ägypten und haben weiter Götzendienst dort, treiben weiter Götzendienst. Und der Jeremia, der dient ihnen weiter und warnt sie weiter, und er ist dort gestorben in Ägypten. Die Tradition sagt, er ist ermordet worden von diesen Menschen, die das Wort Gottes nicht hören wollten. Am Ende des Buches haben wir noch Worte gegen heidnische Nationen und einen geschichtlichen Anhang, wo noch einmal der Fall Jerusalems beschrieben wird. Den hat wahrscheinlich der Baruch, der Diener von Jeremia, geschrieben. Es ist interessant, die Bibel ist kein dickes Buch, aber viermal im Alten Testament wiederholt der Herr diese Geschichte vom Fall Jerusalems. Der Herr wollte, dass sie das nicht vergessen. Der Heilige Geist wollte, dass das eine Lektion ist, die sie nicht vergessen. Das ist auch eine Lektion für uns, dass Götzendienst und Abfall von Gott und Sünde führen ins Verderben. Und das haben wir deutlich gesehen bei Jeremia, Sünde bricht auch Gottes Herz. Aber Buße und Leben mit Gottes bringt Segen. Das ist Gottes Herz. Und deswegen ist Jesus gekommen. Der Vater konnte unsere Sünde, unser Leid wegen unserer eigenen Sünde nicht länger ansehen. Und er musste was dagegen machen. Und Gott selbst ist gekommen und hat sie auf sich genommen, sodass er uns wiederherstellen kann. Und er selbst hat die Konsequenz unserer Sünde gespürt, dass wir sie nicht mehr spüren müssen. Dass er wiederherstellen kann. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Nächste Woche können wir noch ein bisschen weiter weinen mit dem Jeremia. Schreibt ein eigenes Klagelied, wo er von A bis Z durchheult, weil er ein gebrochenes Herz hat, weil sein Volk nicht umgekehrt ist. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir unter dem neuen Bund leben können. Weil, Vater, wir hätten genauso wenig wie das Volk Israel geschafft, Herr, dir treu zu sein und deine Gebote wirklich zu befolgen. Herr, wir sind vielleicht manchmal ein bisschen hart mit dem Volk Israel und denken, ah, die Rebellischen und wie dumm. Aber Gott, wirklich, wir sind nicht viel besser. Und wir danken dir, dass wir dieses Angebot haben. Das Werk Jesu in unserem Leben. Und seine Vergebung und die Beziehung mit dir, Herr. Ich danke dir, dass wir so leben dürfen. Aus Gnade. Nicht durch Werke. Freies Geschenk. Das ist wirklich eine Freiheit in dir, Gott. Und wir danken dir, Vater, für dein Herz. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der gebrochen ist über Sünde. Ein Gott, der nicht züchtigen will, der nicht schlagen will. Sondern ein Gott, der reinigen will und formen will und wiederherstellen will. Du willst uns segnen, Vater. Weil wir sind deine Kinder. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das nie vergessen. Lass uns auch diese Lektion nicht vergessen. Wir wollen nicht von dir weglaufen, Herr. Und ich denke, uns geht es wie dem Jeremia oder wie dem Petrus. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und du bist ein guter Herr. Und wir folgen dir gerne nach, Vater. Wir lieben dich, Herr, weil du uns zuerst geliebt hast. Und dafür beten wir dich an. In Jesu Namen.